Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Das Lied Nummer 66 haben wir letzten Sonntag zu singen begonnen. Heute fahren wir fort ab Strophe 4. Lasst uns dieses Lied anstimmen. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Und Freude kam doch schon zum Ausdruck beim Vorspiel von Jan Gromhaus, der sich wahrlich den Schneid nicht abkaufen lässt.
Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Der Herr wird dein ewiges Licht sein. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Alles Menschenwort vergeht wie Schall und Rauch. Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Unser Herr Jesus Christus spricht, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Wir sind hier versammelt, um gemeinsam dieses Wort, das ewig besteht, zu hören und um Gott in Gebet und Loblied anzurufen. Im Licht seiner ewigen Maßstäbe werden wir gewahr, dass wir gesündigt haben in Gedanken, Worten, Werken und in unseren Unterlassungen. Auch geht uns auf, dass wir uns nicht selbst erlösen können von der Macht und Gewalt der Sünde. Darum nehmen wir Zuflucht zur grundlosen und unergründlichen Barmherzigkeit Gottes, unseres himmlischen Vaters. Erbitten seine ungeschuldete Verzeihung um Christi willen und sprechen, Kyrie eleison, Herr, erbarme dich.
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Der schrankenlos mächtige Gott hat sich über uns erbarmt, seinen Sohn für unsere Sünde in den Tod gegeben und um seinetwillen uns verziehen. Er hat allen, die an den Namen Jesu Christi glauben und ihn anrufen, Macht gegeben, Gottes Kinder zu werden, Erben des ewigen Lebens, und ihnen als Unterpfand der künftigen Vollendung den Heiligen Geist fest versprochen. Wer glaubt und getauft wird, der wird errettet werden für Zeit und Ewigkeit. Darum Lob singet Gott, Lob singet seinem Namen.
Ehre sei Gott in der Höhe.
Lasst uns beten. Herr, unser Gott, deine sonst unseren Augen verborgene Macht und Herrlichkeit ist in deinem Sohn auf Erden erschienen. Wir bitten dich, öffne uns die Augen für die Zeichen, die er getan hat, und öffne unsere verstopften Ohren für das Wort, das allein imstande ist, uns diese Wunderzeichen recht zu deuten. Verwandle unseren Mangel in Fülle und unsere Seufzer, unser Stammeln, unsere Tränen in einen Lobgesang. Durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
Wir hören das Evangelium bei Johannes im 2. Kapitel. Am 3. Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mir mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jeden gingen 2 oder 3 Maß. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein und, wenn sie trunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit, und die Jünger glaubten an ihn. Dies sind die Worte unseres heutigen Evangeliums. Der Herr bewege sie in unseren Herzen durch die Kraft seines Heiligen Geistes, und er erhalte uns sein Wort in Ewigkeit.
Amen.
Und seine Jünger glaubten an ihn. Wir schließen uns zusammen mit der weltweiten Schar der Jünger und bekennen diesen Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, als Jesus ins Licht der Öffentlichkeit getreten ist, da war er Junggeselle und schon 30 Jahre alt. Bis dahin hatte er ganz unauffällig als Zimmermann gelebt. Das war sein bürgerlicher Beruf, aber sein eigentlicher Beruf war Erlöser, Versöhner zwischen Gott und Mensch, Mittler zwischen Gott und Mensch. Diesen Beruf hat vor ihm und nach ihm keiner gehabt. Er war der Einzige, den Gott zu diesem einzigartigen Beruf berufen hat. Er sollte Menschen in Gottes Herrschaftsbereich, in Gottes Reich rufen, sie zur Umkehr einladen, ihnen ein neues Leben anbieten, ihnen ihre Schuld vergeben, für ihre Sünde sterben und sie vom ewigen Tod erlösen. Das ist eine gewaltige und ernste Lebensberufung. Wer so etwas vorhat, der hat keine Zeit für irgendeinen Klimbim. Umso erstaunlicher ist es, dass Jesus seine öffentliche Wirksamkeit, sein öffentliches Wirken angefangen hat mit einem privaten Fest. Wie gesagt, 30 Jahre lang hat er sich darauf vorbereitet, die Menschen in Gottes Reich zu rufen. 30 Jahre lang hat er auf dieses eine Ziel zugelebt. 30 Jahre lang seine Gedanken, seine Kräfte, sein Gebet konzentriert auf diesen Moment und in dem Moment, wo es losgeht, da kriegt er eine Einladung zu einer Hochzeit. Er ist gerade dabei, seine Lehrlinge zu sammeln, seine Jünger. Im Ganzen sollen es 12 werden, wie die Stämme Israels. Und als er beim 5. angekommen ist, da kriegt er die Einladung zu dieser Hochzeit. Und Jesus geht hin, ganz privat, zu diesem sehr persönlichen Festereignis. Wenn jemand ihn einlädt und bei sich haben will, dann kommt er, und wenn du ihn einlädst, dann kommt er auch zu dir. Und er wird nie zu dir sagen, ich habe keine Zeit oder du bist jetzt nicht so wichtig, vielleicht ein anderes Mal. Wenn du Christus, den Herrn, in dein Leben bittest, dann kommt er in dein Leben hinein. Und zwar just in demselben Augenblick. Ein Leben, das Gott ausgrenzt, ein Leben ohne Gott, ist aus der Sicht Gottes, ist in Gottes Augen überhaupt kein richtiges Leben. Genauso wie eine Ehe ohne Gott in Gottes Augen keine richtige Ehe ist. Heutzutage fangen viele ihre Ehe ohne Gott an, auch die, die ihn bloß so zu Dekorationszwecken missbrauchen, zum Ausschmücken einer Feierlichkeit. Kommt ein junger Mann zum Pfarrer und sagt, in 3 Wochen möchte ich heiraten. Alles fix und fertig, Standesamt, Gaststätte bestellt, Essen geordert, Verwandtschaft eingeladen. Meine Frau, so erzählt er, die ist übrigens im 5. Monat schwanger. Die ist auch weder getauft noch konfirmiert, noch gehört sie zu einer christlichen Gemeinde. Könnten Sie uns bitte kirchlich trauen? Wo ist das Problem? Also, da müssen wir noch mal drüber reden, sagt der Pfarrer. Jedenfalls nicht so ohne weiteres mit mir. Und kein Pfarrer, der noch ein bisschen Geist und Selbstachtung besitzt, wird sich ohne massives Bauchweh auf so ein Theater einlassen. Denn den Braten riecht doch jeder. Die wollen zu ihrer Hochzeit nicht Jesus, sondern die brauchen so einen kirchlichen Schleimer, der den bereits angebrannten Braten mit so einer frommen Soße übergießt. Die wollen vom Pfarrer die Soße, aber die wollen nicht vom heiligen Gott den lebendigen Segen. Und um diesen lebendig wirksamen Segen geht's doch bei der kirchlichen Trauung. Denn auch für die Ehe zwischen einem schwachen Mann und einer schwachen Frau gilt, wie für alles andere, was man im Leben so an Projekten hat, an Gottes Segen ist alles gelegen. Es geht bei der kirchlichen Trauung darum, dass ich meinen Lebenspartner aus Gottes Hand empfange, dass ich ihn mir von Gott anvertrauen lasse, daher Trauung, und dass Gott meine Ehe segnet, dass seine heilige Energie alles tun zum Gelingen der Beziehung gedeihen lässt, dass sie fruchtbar wird. Und genau das ist menschlich nicht machbar. Warum so viele unglückliche Ehen? Warum so viele Scheidungen? Sie werden sagen, das, was der Dietsch hier von der Kanzel abgibt, das ist ja wohl etwas zu pauschal. Gut, dennoch, ich sage in den allermeisten Fällen, ich sage nicht, dass ich jeden Einzelfall beurteilen kann. Aber in vielen Fällen, weil Jesus nicht wirklich eingeladen worden ist, weil gar kein Vorsatz zum Gehorsam da ist, weil die Beziehung nicht konsequent nach Gottes Bauplan aufgezogen werden soll. Weil es immer wieder geheißen hat, in meinem Leben und in meiner Ehe und in meiner Wohnung und auf meiner Hochzeit, da brauche ich keinen Jesus. Weil Jesus nicht wirklich eingeladen worden ist. Lasst uns ihn doch einladen, damit in dein Leben, in deine Ehe, in deine Wohnung Friede einziehen kann, der höher ist als all unser Verstehen. Also die beiden jungen Leute, die Jesus damals zu ihrer Hochzeit eingeladen haben, die haben das jedenfalls nicht bereut. Die haben in Kana gewohnt, das war so ein kleines Kaff, 13 Kilometer von Nazareth entfernt. Und die hatten Jesus also auch auf ihrer Gästeliste stehen. Die hätten ihn bestimmt nicht eingeladen, wenn er eine Spaßbremse gewesen wäre. Also so jemand, der zum Lachen in den Keller geht. Denn wer will schon auf einer Hochzeit einen dabei haben, der keinen Spaß versteht und der bei jedem deftigen Witz so pikiert die Nase herunterschaut? Und bei so einer Bauernhochzeit, und natürlich waren das Bauern wie die allermeisten Leute der damaligen Bevölkerung, da werden ja ganz schöne Witze gerissen. Wie es ja überhaupt meistens in so geschlossenen Gesellschaften recht offen zugeht. Wer will schon einen dabei haben, der stocksteif rumsteht, wenn sich alle vor Lachen biegen und zu schunkeln anfangen? Aber Jesus ist kein verklemmter Spielverderber, der als der ewige Junggeselle entsagungsvoll in der Ecke steht und Langeweile verbreitet, während der Rest des Dorfes auf der Tenne schwitzt und Polka tanzt oder Jive und Discofox. Jesus ist auf der Hochzeit nicht bloß so dabei unter ferner Liefen, sondern der trägt wesentlich dazu bei, dass die Fete wirklich läuft. Sicher kennt ihr die Situation, wenn man auf einer Feier beieinander sitzt und auf einmal ist Ebbe. Kein Tropfen Alkohol im ganzen Haus. Die Wirtschaft im Ort hat schon seit Jahren dicht. Die Stimmung ist spürbar am Absinken. Wenn dann einer aus seiner Tasche einen Buchsbeutel rauszieht, da gibt's ein Hallo und der Abend ist gerettet. Der Mann, der die Flasche rauszieht, das ist Jesus. Das ist der Mann, der die Hochzeitsparty in dem Moment, als sie am Absacken ist, wieder in Schwung bringt. Es stellt sich nämlich plötzlich heraus, dass der Wein alle ist. Peinliche Sache für ein Brautpaar, auch für die Brauteltern. Das sieht so aus, als ob die entweder geizig wären oder arm. Und peinlich ist das eine wie das andere. Die erste Person, die mitkriegt, dass der Wein alle ist, das ist die Maria, die Mutter von Jesus. Die ist mit ihm auf der Hochzeit und die geht zu Jesus hin und sagt ihm, sie haben keinen Wein, aber Jesus lässt sie abblitzen und sagt, Frau, was geht es dich an, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Als Mutter von Jesus, da möchte sie gerne so eine Art Vermittlerrolle übernehmen. Und das ist zwar gut gemeint, aber das ist nicht im Sinn von Jesus. Er braucht keine Vermittlerin für seine Gnade und deshalb faucht er seine Mutter ziemlich scharf an. Und Maria versteht, dass sie sich rauszuhalten hat. Sie sagt zu den Dienern, was er euch sagt, das tut, und damit ist sie wieder auf dem rechten Posten. Sie weist hin auf Jesus, ihm muss man vertrauen, auf ihn muss man hören, ihm muss man gehorchen. Er wird handeln. Ich stelle mir vor, dass nach diesem kurzen Gespräch mit seiner Mutter Jesus rausgeht aus dem Raum, wo die Hochzeitsgesellschaft tobt, geht vielleicht ein paar Schritte vors Haus, wo es ruhiger ist und redet mit Gott, seinem Vater, und sagt, Vater, hast du hier einen Auftrag für mich? Und der Auftrag kommt. Seine Stunde ist gekommen. Als er sich umschaut, da sieht er vor dem Haus 6 große Wasserkrüge stehen, die sind leer. Und er sagt zu den Dienern, füllt die Wasserkrüge mit Wasser, und sie füllten sie voll bis zum oberen Rand. Und dann sagt er, nehmt jetzt eine Kostprobe und bringt sie dem Küchenmeister. Der Küchenchef, der probiert, schmatzt, schnalzt, schlurft, gurgelt, geht hin zu dem Bräutigam und sagt, jedermann gibt zuerst den guten Wein zum Trinken aus und wenn die Leute so langsam betrunken werden, den minderwertigeren. Du aber hast den guten Wein bisher aufgespart. Also mit anderen Worten, Jesus hat das Wasser in Wein verwandelt. Und zwar nicht in irgendeinen billigen Aldi Lambrusco, sondern in einen edlen Tropfen. Es schlägt dem Fass den Boden aus. Er schlägt dem Fass den Boden aus, indem er in dem Moment, wo die Fete sich in einer Flaute befindet, neuen Stoff ranschafft und den Laden wieder flott macht. Das übersteigt bis zum heutigen Tag die Vorstellungskraft aller frommen Spießer, die immer so tun, als ob ein anständiger Christ mit den natürlichen Freuden dieser gottgeschaffenen Welt nichts zu tun haben dürfte, die uns immer einreden wollen, dass ein Christ bei den natürlichen Freuden dieser gottgeschaffenen Welt nicht mitmachen darf. Jesus jedenfalls macht mit. Und zwar ordentlich. Der ist nicht gegen das Feiern und es ist auch gar kein kategorischer Alkoholmuffel. Allerdings gibt er dir durch sein Verhalten auf der Hochzeit auch keinen Freibrief zum Komasaufen. Erstens mal steht hier nirgends, dass die auf der Hochzeit zu Kana sturzbesoffen gewesen wären, Sternhagel voll oder Rübennasendicht. Oder dass Jesus betrunken gewesen wäre, dass er die Leute betrunken gemacht hätte, ganz abgesehen davon, dass Trunkenheit damals als eine große Schande gegolten hat. Und zweitens macht es einen Unterschied, ob einer mal auf einer Hochzeit einen drauf macht oder ob sich einer durch regelmäßiges Saufen kaputt macht. Und wenn diese Worte in Ihren Ohren vielleicht allzu freimütig klingen, darf ich Ihnen sagen, mein Onkel ist inzwischen verstorben, darum kann ich drüber reden. Er hat sich im Umgang mit jungen amerikanischen Soldaten und in seiner Handwerkerlehre damals als Jugendlicher bereits das Saufen angewöhnt. Und ich weiß, wie das in einer Familie ausschaut, wenn jemand alkoholsüchtig ist. Wir haben allen Grund, vor dem Saufen zu warnen. Mein Onkel hat damals einen Jungen auf dem Fahrrad sturzbesoffen mit dem Auto zu Tode gefahren. Jesus kann nicht nur Wasser in Wein, der kann auch alkoholabhängige Menschen in trockene Menschen verwandeln. Ich kenne eine ganze Reihe von Personen, die sagen, seit ich es gewagt habe, den Namen Jesu anzurufen und die Gemeinschaft mit ihm anzubahnen, war das für mich der entscheidende Wendepunkt, dass ich von der Sucht losgekommen bin. Jesus hat zum Erstaunen und Ärger aller kleinlichen Antialkoholiker große Mengen von Alkohol spendiert und das war ausgerechnet das allererste Wunder, das er getan hat. Er hat dann später beim Abendmahl, wo auch Wein getrunken wird, da hat er gesagt, ich werde Wein erst wieder trinken, wenn ich im Reich meines Vaters bin. Und er hat ja auch das ewige Reich Gottes mit einer Hochzeit verglichen. Eigentlich muss man umgekehrt sagen. Von der Hochzeit zwischen Gott und Mensch, zwischen Christus und seiner Kirche, da spiegelt sich ein Abglanz in der Hochzeit zwischen Mann und Frau. Hochzeit ist Gottes Paradigma für unsere Erlösung. Am Anfang seines Wirkens die Hochzeit zu Kana, am Ende seines Wirkens die Hochzeit in Gottes Reich. Diese beiden Aussagen, die genügen für uns Christen, um die irdischen, natürlichen Freuden mit bestem Gewissen zu genießen. Für uns sind die natürlichen Freuden Ankündigungen der Freude, die wir vor uns haben, die in Gottes Ewigkeit auf uns wartet. Ein matter, aber erfreulicher Abglanz dessen, was uns blühen wird und blühen soll. Und deshalb können wir die irdischen Freuden viel besser genießen, weil uns versprochen ist, es kommt noch besser. Wer Christus nicht kennt, kann den Kragen nicht vollkriegen und wird trotzdem nicht satt. Und wer ihn kennt, der lernt bei ihm, das Leben in maßvollen Zügen zu genießen, ohne dem Vergänglichen nachzutrauern, weil er weiß, in Gottes Ewigkeit, da wird es richtig aufgedreht. Und auf der Hochzeit zu Kana, da hat Jesus mal für einen Augenblick aufgedreht, um uns zeichenhaft anzudeuten, was bei ihm alles drin ist, was in ihm alles steckt. Und wenn wir erst in seinem Reich drin sind, dann wird er nicht mehr zurückhalten, liebe Gemeinde. Dann wird, wie die Bibel sagt, unser Mund voll Lachens sein. Und ich lache gerne Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Jetzt muss ich mich schließlich noch am Ende speziell an die wenden, die ganze Zeit zwar nicht gelacht haben, aber so innerlich in sich hineingelächelt haben über diese wundervolle Geschichte, weil sie das Ganze eigentlich für frei erfunden halten. Ich denke sowieso, dass sich einige von uns fragen, stimmt das denn wirklich? Nimmt uns die Bibel da nicht auf den Arm? Ist das wirklich so passiert? Liebe Gemeinde, ich bin nicht Gottes Geheimrat, ich war auch nicht dabei, aber ich habe nicht die geringste Lust, hier herumzurätseln, ob das Wunder so passiert ist oder nicht. Wunder führen normalerweise nicht zum Glauben. Dem Nichtglaubenden können sie nichts beweisen. Und dem, der glaubt, den können sie seinen Glauben auch nicht begründen, höchstens den Glauben stärken. In unserer Geschichte ist es so, dass nur die, die mit Jesus auf die Hochzeit gekommen sind und sowieso schon geglaubt haben, dass die auch nachher an dieses Wunder geglaubt haben. Für die ändert sich nichts. Die sind froh, die anderen, dass sie was zu düdeln kriegen und haben überhaupt nichts davon mitgekriegt. Wir kommen also keinen Schritt weiter, wenn wir jetzt diskutieren über für und wider, ob es Wunder geben kann und ob dieses Wunder so passiert ist oder nicht. Damit ihr jetzt aber nicht den falschen Eindruck bekommt, ich würde kneifen wollen, sage ich unmissverständlich und schenke euch reinen Wein ein. Wenn hier in der Bibel steht, dass Jesus Christus aus 6 Krügen Wasser Wein gemacht hat, dann hat er auch aus 6 Krügen Wasser 6 Krüge Wein gemacht. Das, glaube ich, das kann ich nicht erklären, aber das werde ich nicht in Abrede stellen. Und ich lege meine Hand dafür ins Feuer. Und mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Wein oder nicht Wein? Das ist hier nicht die Frage, liebe Gemeinde, sondern die entscheidende Frage ist, ob ihr und ich, ob wir glauben, dass der Herr Jesus Christus heute etwas verwandeln kann, dass er heute etwas entscheidend verändern kann. Die maßgebliche Frage ist nicht, ob du glaubst, dass Jesus damals vor 2000 Jahren in Kana etwas verwandelt hat, sondern ob du dich darauf einzulassen bereit findest, es im Glauben auszuprobieren, dass er heute bei dir etwas zum Guten verwandeln kann. Und zwar nicht nur etwas, irgendetwas, irgendwen, sondern dich und dein Leben. Das bloße für Wahrhalten von biblischen Geschichten, das ist noch kein ganzer gesunder Glaube. Wage es zu glauben, dass Jesus Christus über dein Begreifen und über deinen Augenschein hinaus jede Situation verändern kann zum Guten, dass er jede Situation zum Guten verwandeln kann. Es steht in der Bibel, bis die Sterne vom Himmel fallen. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Was für eine Chance! Jesus kann festgefahrene Verhältnisse verändern, festgefahrenes Elend aufbrechen und dort, wo er das tut, da entsteht nicht Chaos, sondern Freude. Bei Gott ist ungeahnte Möglichkeit. Kann Jesus aus Wasser Wein machen, dann kann er auch aus einer trüben Tasse eine sprudelnde Quelle machen, aus einer alten Flasche wie mir einen fröhlichen Christenmenschen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Jetzt kommt der Mann vom Fundbüro. Womöglich ist jemand unter Ihnen, der schon seit längerer Zeit verzweifelt nach seinem Klapphandy sucht. Oder sollten Sie jemanden kennen, der vielleicht seit Heiligabend verzweifelt nach diesem Gerät sucht, spenden Sie ihm Trost. Ja? Es gibt hier in der Sakristei einen Apparat, ein Gerät zum Abholen. Darüber hinaus bin ich doch sehr getröstet, dass es nicht nur ich bin, der nach Brillen sucht. Auch hier, ja. Schauen Sie mal nach, ob Sie da eine brauchen können. Ich bitte euch darüber hinaus, jetzt wird es ganz grausam, dass ihr noch 178,9 aufschlagt, 178,9, auch unsere Spitzen-Nachwuchstalente an der Orgel wissen davon gar nichts und verfallen bitte jetzt nicht in Panik, wir machen das ohne Orgelbegleitung. 178,9 würde ich euch bitten, dass wir singend beten, wenn wir dann Fürbitte beten. Aber jetzt gibt es erst noch die Abkündigungen. Von deiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade. So der Wochenspruch Johannes 1, Vers 16. Für folgende Gaben wird der Gemeinde herzlich gedankt. 180 Euro waren im Opferkasten, in der Kollekte 34 Euro, beim Kindergottesdienst 6 Euro. In der Bibelstunde in Schollenreuth wurden 45 Euro gegeben, beim Gemeindenachmittag 154 Euro. Für die Stelle des Jugendreferenten wurden einmal 20 und einmal 290 Euro gespendet. Für die Kirchturmsanierung einmal 20, viermal 50, zweimal 100 Euro. Für Brot für die Welt einmal 10 Euro. Die heutige Kollekte ist für Telefonseelsorge. bestimmt. Ich lade Sie sehr herzlich ein im Anschluss zum Kirchenkaffee. Wenn Sie mir böse sind, sagen Sie es mir im Anschluss, wenn ich die Litanei der regelmäßigen Veranstaltungen jetzt nicht runterlese. Ich weise lediglich darauf hin, dass wir uns am Mittwoch zum Präparandenunterricht treffen und am Freitag um 19 Uhr im Jugendkreis das Thema Raten im Winter stattfindet. Herzliche Einladung zum Gottesdienst kommenden Sonntag. Der Kindergottesdienst findet gleichzeitig im Gemeindehaus statt. Verstorben ist Herr Klaus Schiller, vormals aus Feilitsch, im Alter von 79 Jahren. Das habe ich euch noch abzukündigen. Jetzt kommt, wie das eure Gottesdienstordnung vorsieht, ein Liedvers und dann bitte ich euch um die 178,9 bei den Fürbitten. Lasst uns beten. Herr, du stellst uns mit deiner Kirche in eine nachchristliche westliche Welt. Und wir fühlen auch in diesen Wochen, die Fliehkräfte weg von dir sind stark. Die Versuchung, dir von der Fahne zu gehen, ist stark. Wie soll eine Gesellschaft Zukunft haben, die sich von ihren Wurzeln abtrennt von dir? Herr, du sendest uns hier auch in ein Ringen hinein. Du kennst unsere Schwachheit. Du weißt, wie leicht wir die Flinte ins Korn zu werfen bereit sind, in den Versuchungen und Einschüchterungsversuchen des Lebens. Dich rufen wir an. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie Hilf, dass wir auch einander beistehen mit Geduld und wacher Liebe. Gib uns deinen Heiligen Geist, dass wir standhaft kämpfen und siegen. Sei du unsere Kraft, mache unsere Herzen fest. Gib uns einen klaren Sinn. In deinem Frieden lass unser Herz geborgen sein. Dich rufen wir an, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gedenke, Herr, der Angefochtenen, Verwirrten, denen, die auf dem Holzweg irren. Hilf ihnen, bringe sie zurecht in deiner Treue, durch deine große Güte. Lass auch über denen, die dich nicht kennen, denen dein Name unbekannt ist, das Licht deiner Wahrheit aufgehen, dass sie umkehren und in dir Frieden finden. Dich rufen wir an. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. bitten dich für alle, die deiner Hilfe bedürfen, besonders unsere Glaubensgenossen, die verfolgt werden in Trübsal, Armut und Benachteiligung, in der Gefangenschaft der Sünde und in der letzten Not des Todes. Lass deine heiligen Engel mit ihnen sein und errette sie durch deine Barmherzigkeit. Dich rufen wir an.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Du bist der große Meister der Freude, Sohn Gottes, uns zum Heil gesandt. Du hast das Fest der Hochzeit zwischen Mann und Frau zum Paradigma deiner Erlösung an uns erwählt. Wir bringen dir auch all die Männer und Frauen, deren Ehe zerbrochen ist, die in Sünde den Bund und das Wort gebrochen haben, das sie einander gegeben haben. Wir bringen dir all die Kinder, die unter den Folgen dieses Scheiterns leiden. Wir bringen dir all die Bitternis, all das Misstrauen, all das Gift, das sich tief in Menschenherzen eingebohrt hat durch diesen Einbruch der Sünde in ihre Beziehung. Herr, wir stammeln und stottern vor dir, weil so vielen jungen Menschen es schwerfällt, überhaupt den Sprung in den Bund der Ehe zu wagen. Und weil so viele den Weg gar nicht finden, dass sie den Bauplan der Ehe erkennen und beherzt in ihrem Leben umzusetzen versuchen. Komm du in dieses ganze Beziehungselend und spende du durch deine Kraft Wege und Möglichkeiten, neu aufeinander zuzugehen und neu auch den Bund in dir zu schließen. Wir rufen dich an.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Herr sei mit euch. Gehet hin im Frieden des Herrn.
Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.
Amen.
Bitte nehmt noch einmal Platz. Platz nimmt auch Jan Gromhaus und rückt ein bisschen an die Stelle, wo vorher die Frau Schmidt gesessen war. Wir hören das Schlussstück.